So, eine weitere Folge Recruiting Basics und heute geht es um eines meiner lieblingsenglischen Fachbegriffe, nämlich die Candidate Experience. Eines der meistgeschriebenen Wörter auf LinkedIn vermutlich und ein Thema, um das sich viele Mythen und Geschichten ranken. Und Arthur und ich wollen heute mal auf die Candidate Experience gucken und mal versuchen rauszuarbeiten, was ist es denn nun wirklich und was trägt wirklich dazu bei, dass es eine gute Candidate Experience wird und was trägt dazu bei, dass es eine schlechte Experience wird. Und deswegen freue ich mich schon sehr, sehr, dass wir das uns jetzt mal angucken können, Arthur. Wie stehst du zur Candidate Experience?
Ja, das ist ja irgendwie so der heilige Gral von Recruiting und Talent Acquisition.
Ja.
Alle versuchen das zu erreichen. Es wird teilweise als Schlagwort benutzt, um irgendwas zu rechtfertigen. Es wird auch gern vom Fachbereich erzählt und sagt, ja, die Candidate Experience leidet. Und ich finde das auch per se richtig gut. Häufig wird Candidate Experience eben auch gleichgesetzt mit Wertschätzung, mit wir sind nett zueinander, wir kümmern uns um den Kandidaten oder die Kandidatin im Prozess. Wir sorgen dafür, dass die Erfahrungen mit uns sehr positiv sind. Ich finde, Candidate Experience wird häufig missverstanden, als alles muss wirklich immer glanzpoliert sein.
Ich wollte gerade sagen, Candidate Experience ist, also der Kandidat ist der Curling-Dings-Ball oder wie man das Ding nennt. Und ja. Die Recruiter sind die, die davor mit dem Besen wischen. Ja. Und der Hiring Manager ist der hinten steht und laut schreit die ganze Zeit, was sie machen müssen. Die Schrubber.
Richtig. Und man wischt ja auch beim Curling sehr, sehr nervös und sehr, sehr schnell darüber, dass es wirklich auch möglichst sanft weiter rutscht. Und das Problem ist genau das. Auch wie es, ich finde das Bild wundervoll, weil man eben nie weiß, ob man auf dem Ziel landet oder drüber hinausschießt, weil man muss schon gucken, dass man weiß, was man tut. Und also aus meiner Sicht nicht falsch verstehen, sich über die Candidate Experience in jedem Schritt einer Bewerbung oder auch in jedem Touchpoint im Zweifel auch mit dem eigenen Unternehmen Gedanken zu machen, ist etwas, was sehr, sehr gut ist und was man nicht unterschätzen darf. Das startet ja nicht nur bei einer Bewerbung, sondern davor, auf der Karriereseite, vielleicht vorher bereits auf anderen Touchpoints mit dem Unternehmen, wo auch immer man sich mit einem selber auseinandersetzt, sollte man sich Gedanken machen, wenn jemand Interesse hat, sich bei uns zu bewerben, wie sieht er oder sie eigentlich die Welt und was macht sie für eine Erfahrung mit uns, ist per se etwas sehr, sehr Positives und sollte nicht unterschätzt werden.
Ja, aber eben nicht wie beim Curling, weil das ist auch was mir sofort in den Kopf schießt, keine Hürden. Ja? Also es ist so smooth wie möglich und Hauptsache es läuft glatt und einwandfrei durch. Eine Frage habe ich aber noch, Arthur, und zwar, wie stehst du zu den Begriffen Candidate Experience und Candidate Journey? Würdest du sie abgrenzen voneinander? Findest du, dass der eine Begriff den anderen mittlerweile ersetzt hat oder machst du da Unterschiede?
Ich mache da, glaube ich, keinen Unterschied, weil es häufig auch äquivalent genutzt wird. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das künstlich irgendwie voneinander trennen soll. Wenn ich es müsste, würde ich sagen, die Journey ist, wie bewegt sich vielleicht im digitalen Raum meine ganze Bewerbung, wo fängt sie an und wo hört sie auf? Und die Experience ist vielleicht tatsächlich etwas, wie die Interaktionen dann auch sind, aber ich finde es schwierig. Ich kenne jetzt keine Definition. Jeder, der zuhört und sagt, ach, das ist doch so und so, dann gerne raus damit. Ich lasse mich gerne aufschlauen.
Ja, wenn es Duden-Experten gibt, die uns genau erklären können, wo der Unterschied zwischen Candidate Journey und Candidate Experience ist, dann immer her damit.
Ja, also.
Ja. Du hast gerade gesagt, ja, also sich an jedem Punkt des Prozesses Gedanken zu machen, ist super wichtig. Ja, aber, ja. Wollen wir auf die Abers vielleicht mal eingehen?
Ja, total. Sehr gerne, weil da geht es mir auch, ehrlich gesagt, im Kontext von Recruiting Basics um ein sehr, sehr großes Aber. Eine gute Candidate Experience ist nicht automatisch keine Struktur oder keine strukturierte Auswahl mit eventuell auch Hürden in der Auswahl. Im Gegenteil. Ich persönlich glaube, dass wenn man die Basics richtig gut drauf hat, dass die Candidate Experience richtig gut wird. Weil was sind die Basics? Die Basics sind unter anderem Klarheit. Das bedeutet eben genau zu wissen, was wann passiert. Das ist so basal, wie es nur sein kann, weil nur ich als Unternehmen und als Recruiterin, wenn ich weiß, was wann passiert, kann ich das wirklich sauber an meinen Kandidaten und meine Kandidatin spielen. Mhm. Wenn ich es schaffe, Commitment herzustellen von allen Beteiligten innerhalb meines eigenen Unternehmens, dann ist der Prozess nicht nur klar, sondern wird auch sehr wahrscheinlich so, wie ich ihn geplant habe, umsetzen. Also Planbarkeit. Man kann dann ganz klar sagen, was passiert wann und warum. Und wenn man eine klare Struktur hat, also wenn man weiß, was man sucht, wenn man weiß, wie man es zu finden denkt und wenn man weiß, welche Struktur im Interview dann auch am Ende stattfindet, kann man über alle Punkte hinweg transparent darüber reden.
Mm, ganz wichtiger Punkt, ja.
Das ist für mich die Candidate Experience und Journey par excellence, weil das können 95% der Firmen eben nicht. Und wenn sie es machen, ich meine, wer kennt es nicht? Wer kennt nicht den Satz nach einem Interview, wir melden uns in 2 Wochen und dann ist 8 Wochen lang Stille. Da kannst du noch so schön sagen, mir ist Candidate Experience wichtig. Wenn dir das passiert, dann nimm das Wort bitte nicht in den Mund.
Ja, Top-Tipp übrigens, gehört von Lukas Brandstätter. Da gibt es die Regel intern, dass man sich nach 7 Werktagen, glaube ich, meldet bei den Kandidaten. Und jetzt kommt der Twist in der Story. Sie melden sich meistens schon nach 3 bis 4, ja, weil das nämlich eigentlich die Benchmark ist. Und dann sind die Kandidaten total positiv überrascht, dass es ja sogar schneller ging, als sie es eigentlich kommuniziert bekommen haben. Ja, also der super simpelste Mind-Trick ever sorgt schon dafür, dass du einen sehr positiven Effekt erzeugen kannst, ohne dass du irgendwelche Hürden abgebaut hast, ja, oder den Kandidatinnen und Kandidaten irgendwas leichter gemacht hättest.
Genialer Tipp. Es ist wirklich immer gut. Ich gebe das meinen RecruiterInnen auch immer weiter. Sag bitte immer, dass du mehr Zeit brauchst, als du tatsächlich brauchst, weil ja, so hast du für den Fall, dass irgendwas schief geht, trotzdem den Puffer, aber im Zweifel überraschst du positiv. Also was gibt es Schöneres als das? Ich liebe diesen Tipp, weil genau darum geht's. Aber das ist natürlich das schöne Beispiel, wenn das jemand sehr, sehr ernst nimmt. Nur der Punkt, ich halte mich dann nicht an das, was ich gesagt habe, ist für mich das Schlimmste auf der ganzen Welt. Und deswegen sollte man, wenn man von Candidate Experience spricht, wenn einem das wirklich wichtig ist, und das kriegst du ohne die Basics einfach nicht hin. Das ist de facto so.
Ja, absolut. Ja, deswegen, was auch zu den Basics dazugehört, finde ich, das ist so dieses Thema Realistic Job Preview. Ja, ich weiß nicht, wie viele Kandidaten und Kandidatinnen aus so einem Auswahlprozess rausgehen, wie viele Kontaktpunkte sie dann auch immer hatten mit dem Unternehmen, ja, und trotzdem am Ende noch keine klare Vorstellung davon haben, wofür die sich jetzt eigentlich da beworben haben und was die da jetzt eigentlich genau machen müssen. Ja, ich bin sicher, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Das sind dann vor allem die Beispiele, wo sich die Menschen, die die Stelle ausschreiben, überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, was denn eigentlich zu tun ist. Und dann kann man das natürlich auch nicht nach außen tragen. Und deswegen, was sind denn deine, wie soll ich denn sagen, Top-Tipps zum Thema Realistic Job Preview? Wie kann man die gut und sinnvoll und smooth in diese Candidate Experience einbauen?
Also ich glaube, der erste Schritt, und das ist der wichtigste, ist erstmal zu verstehen, was mein eigener Job eigentlich braucht. Und das ist mein meistgenutztes Wort natürlich, die Critical Incident Technik, weil nur darüber, finde ich, kriegst du es richtig rausgearbeitet, was wirklich, wirklich relevant ist für die Rolle. Und dann kannst du es in jeder Phase von der Stellenanzeige über die Interviews, über die Gespräche, vielleicht auch so zwischen Tür und Angel oder sagen wir mal, die informelleren Gespräche immer wieder eingießen.
Ich stelle jetzt so ein Critical Incident Schwein auf und jedes Mal, wenn du das sagst, dann werfe ich 1 Euro rein.
Ja, gerne. Das können wir dann irgendwann auf den Kopf hauen und in Bier investieren, weil das wird erstens sehr viel Bier und zweitens wirklich wohlschmeckendes Bier.
Alkoholfrei ist natürlich, versteht sich.
Selbstverständlich. Selbstverständlich. Nee, und ich glaube, wenn man das schafft, selber sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was suche ich eigentlich wirklich, dann zahlt das auf unterschiedliche Ebenen einfach auf die Candidate Experience ein. Mhm. Nicht nur die Kandidatinnen verstehen genau, was der Job am Ende des Tages wirklich von einem fordert und in welchem Umfeld ich stecke und was wirklich von mir verlangt wird und ob ich da Bock habe drauf oder nicht. Auch die Hiring-ManagerInnen, das ganze Unternehmen, was im Auswahlverfahren involviert ist, weiß genau, was muss ich wann prüfen und wo stelle ich fest, ob jemand geeignet ist oder nicht. Mhm. Denn drehen wir es mal um, wenn das alles unklar ist, wer kennt das nicht? Wer kennt es nicht, diese 12 Millionen Runden, die es gibt. Dann braucht es nochmal mit dem Senior Vice President ein Cultural Fit Gespräch. Jetzt fehlt nur noch das Teamgespräch. Dann müssen wir nochmal mit dir zusammen ins Archiv in den Keller gehen und gucken, ob dein Name schon vorhanden ist oder was nicht alles, weil man einfach nach unzähligen Gesprächen und Touchpoints für sich selber gar nicht feststellt, passt die Person eigentlich zu mir und zu der Rolle oder nicht. Mhm. Warum? Weil der ganze Kram so unstrukturiert abläuft. Und wenn man so agiert, dann ist für die Gegenseite die Experience so miserabel, dass man es auch gerade lassen kann. Und da hilft Struktur.
Ja, und der wichtige Punkt, den du ansprichst, ist dieses zu viele Touchpoints. Ja, also ich meine, es ist ja immer so dieser Sweet Spot zu sagen, okay, du verlierst nie den Kontakt, ja, zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Also du bist wirklich immer nah dran und die wissen Bescheid. Ja, du bist transparent und so weiter. Gibt ja diesen geflügelten Vergleich von wegen Bewerben muss so einfach sein wie eine Amazon-Bestellung zu machen. Ja, und auch entsprechend transparent. Aber gleichzeitig auch eben nicht zu überfrachten und zu sagen, okay, wir machen jetzt 5, 6, 7, 8 Termine. Ja, weil das wiederum dann natürlich sofort abschreckend wirkt und sich jeder Kandidat dann irgendwann denkt, wo bin ich denn jetzt hier gelandet und wie viele Termine muss ich denn jetzt noch machen? Weil auch das ist jedes Mal Zeit für die Kandidatinnen und Kandidaten, die sie sich irgendwie nehmen müssen. Und da gilt es auf jeden Fall, eine gute Balance zu finden. Ja? Also ja, Kontakt und Transparenz jederzeit und es muss auch jederzeit möglich sein. Ich bin auch großer Fan davon, zu sagen, du hast auch immer die direkte Durchwahl deines Recruiters der jeweiligen Stelle. Also muss ich mal eine Lanze brechen. Wir machen es tatsächlich, dass bei jeder unserer Stellenausschreibungen wirklich auch die direkte Durchwahl und die Kontaktadresse, die E-Mail-Adresse und so weiter des jeweiligen Recruiters steht, frei zugänglich für alle, damit man eben auch gleich bei der richtigen Person landet und nicht irgendwie man so ein bisschen Kontaktversteckspiel macht, ja, und man muss sich dann irgendwie über den Empfang durchfragen bis zum richtigen Recruiter, bis man endlich mal eine Frage zur Stellenanzeige loswerden kann.
Ja, da machst du jetzt ein Feld auf, wo wir kontrovers sprechen können, weil ich persönlich kann in dem Kontext, in dem ich stecke, sowas nicht so wundervoll positiv beleuchten. Mhm. Weil es ist natürlich immer ein Zusammenhang von wie viele Stellen hast du und wie viel Bewerbung kriegst du pro Stelle. Mhm. Und je nach Phase bin ich bei dir, dass der direkte Kontakt super wertvoll ist. Ich würde sagen, spätestens ab der Interviewphase halte ich das für sehr, sehr relevant und wichtig für die Candidate Experience. Am Anfang bei einer Bewerbung, wenn du viele Bewerbungen hast, dann kannst du nicht auf Hunderte von Bewerbungen individuell eingehen. Das funktioniert einfach nicht. Weil, sagen wir mal ehrlich, die Top 3 Fragen von Kandidatinnen am Anfang, irgendein Ratgeber steht ja auch, bitte einmal den Kontakt zur Recruiter, Recruiterin suchen, damit der persönliche Eindruck hinterlegt ist, ist Top 1, ist die Stelle noch offen? Top 2, dürfte ich mal mit dem Hiring Manager über spezifische Fragen sprechen? Und Top 3, muss ich dafür umziehen oder nicht?
Ja.
Und das sind Sachen, die du vorab einfach beantworten kannst, in Form von einer Q&A oder was auch immer, und führt dich genauso weit. Ja, persönlicher Kontakt ist immer besser, aber es geht halt nicht immer.
Also, wir sprechen natürlich jetzt auch von unterschiedlichen Unternehmensgrößen. Das muss man vielleicht mal richtig framen. Ja, also ich glaube, dein Arbeitgeber ist deutlich größer als mein Arbeitgeber. Und deswegen ist das vielleicht auch dann ein bisschen was anderes. Ich muss aber auch echt sagen, jetzt aus der Erfahrung heraus, es ist wirklich nicht so viel, wie man denkt. Also es rufen wirklich super wenig Bewerber bei mir an, bevor sie sich beworben haben, und stellen mir irgendwelche Fragen. Also das ist tatsächlich jetzt aus meiner Erfahrung heraus, kann ich sagen, überfordert einen das nicht, diese Anfragen, und auch per E-Mail kommt da eigentlich nicht wirklich was rein. Aber vielleicht gibt es da ja noch andere Erfahrungen von anderen. Ja, aber ja, es ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja, ich würde es vielleicht auch nicht zwangsweise nur unternehmensgrößenseitig berechnen, sondern auch, was erwarte ich eigentlich an Menge an Bewerbung? Und es ist immer schwierig, also ich drehe es mal um, was ist noch schwieriger als direkten Kontakt zu haben und dort anzurufen, ist, wenn die Person gar nicht wirklich darauf reagieren kann, sodass man eigentlich nie rangehen kann ans Telefon.
Ja, stimmt. Das ist natürlich auch wieder blöd.
Dann hast du zwar eine Durchwahl, aber die ist genauso viel wert wie die Info-Ad. Und da irgendwo, aber da sind wir wirklich beim Thema Candidate Experience angekommen. Welche Entscheidung triffst du hier und warum? Und du hast vorhin was gesagt, was ich gerne nochmal aufgreifen würde. Mhm. Eine Bewerbung muss so leicht sein wie eine Amazon-Bestellung. Das habe ich Ewigkeiten auch so gesagt. Mhm. Ich bin mittlerweile irgendwie einen Schritt zurückgegangen, was das angeht. Also ja, Bewerbung muss leicht sein. Es darf nicht diese 17 Formulare geben, wo du deinen Lebenslauf, den du hochgeladen hast, nochmal in irgendwelche Felder einträgst. Da bin ich sofort dabei. Das muss weg. Aber eine One-Click-Bewerbung sollte es auch nicht sein. Weil es ist mittlerweile ja einfach so, dass eine gewisse Willensäußerung mit einer Bewerbung auch vorhanden sein muss. Es gibt unzählige Bewerbungen, die bewerben sich einfach so und haben eigentlich gar kein echtes Interesse an der Rolle. Und da eine gewisse Proof-of-Work-Geschichte draus zu machen, und wenn man da über Struktur spricht, kann man auch, indem man nicht nur eine relevante Stellenanzeige erzeugt, sondern vielleicht auch danach 2, 3, 4, 5 jobrelevante Fragen stellt, die dir schon in der Eignungsdiagnostik einen Indikator geben können und zeitgleich auch preisgeben für die bewerbende Person. Ah, damit muss ich mich in der Rolle auseinandersetzen. Das ist für mich wiederum eine Win-Win, aber eine Barriere, was nicht automatisch eine One-Click-Bewerbung bei Amazon ist.
Ja, ich gebe dir teilweise recht. Auch da agree to disagree, weil das ist tatsächlich ein Zahn, den ich meinen Hiring-Managern oft ziehe, das Thema Motivation, ja, und dieses Thema, der hat sich nur bei dir beworben, ja, der will nur zu dir, und nur weil er dich ganz toll findet, ist in den allermeisten Fällen halt, darf ich Bullshit sagen im Podcast, ist in allermeisten Fällen Bullshit. Du musst davon ausgehen, gerade bei Berufseinsteigern, dass der noch 20 andere Eisen im Feuer hat. Ja, und ja, es kann schon sein, dass du vielleicht unter den Top 3 Arbeitgebern bist, wo er hin will. Ja, das bedeutet aber nicht, dass sein Herz nur für dich schlägt und jedes andere Unternehmen dafür liegen lässt. Wir leben nicht mehr in dieser Welt. Ja, diese Welt gibt's nicht mehr. Es gibt Menschen, und da würde ich mich jetzt dazu zählen. Ja, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann bringe ich auch eine intrinsische Motivation für diesen Arbeitgeber mit, ja, und es muss irgendwo einen Sinn für mich ergeben, da zu arbeiten, ja, ich muss da irgendwas für mich finden, wo ich sage, das treibt mich an, aber das ist in ganz, ganz, ganz vielen Fällen nicht der Fall, ja, die Leute wollen arbeiten, die Leute müssen arbeiten, sie wollen Geld verdienen, ja, und Menschen sind Opportunisten, ja, die gehen dahin, wo vermeintlich die Rahmenbedingungen am besten und das Gehalt am höchsten ist, ja, und deswegen, also diese One-Click-Bewerbung, kann man drüber streiten. Ich finde, gerade wenn du viele Stellen hast, wird es natürlich schnell schwierig. Ich bin natürlich jetzt auch eher in dem Bereich unterwegs, wo ich tendenziell einstellige Bewerbungszahlen für meine Jobs bekomme. Ja, da kann ich natürlich groß daherreden. Wenn du jetzt auf jede Stelle 200 Bewerbungen bekommst, ist das wieder was anderes. Was ich sagen wollte ist, also sich bewerben zu können, muss extrem einfach sein. Den Job zu kriegen, darf nicht extrem einfach sein. Ja? Das sind, finde ich, zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja, ich bin definitiv bei dir. Also das ist, ich glaube, wir müssen das einmal ein Level höher ziehen, indem wir uns darüber Gedanken machen, welche Berufsgruppen haben wir hier eigentlich. Und wenn wir im Blue-Collar-Bereich sind, dann muss das Bewerben nicht nur leicht sein, sondern man muss im Zweifel vielleicht auch ohne Lebenslauf sich bewerfen. Weil diese Berufsgruppe hat oft keinen Lebenslauf, weil die sich damit nicht auseinandersetzen. Und wenn das deine Grundvoraussetzung ist, dass du irgendeine Datei hochladen musst, dann gehen dir ganz viele Bewerbungen flöten. Ja. Das ist dann schon eine Barriere, die fast schon nicht zu überspringen ist. In anderen Bereichen kann es sich wiederum lohnen. Was natürlich Lebenslauf zum Beispiel auch im Blue-Collar-Bereich ersetzen könnte, sind Fragen zur Ausbildung, Fragen zu irgendwelchen Zertifikaten oder sonstigen, die dann dir genug Futter geben, um eine Entscheidung zu treffen, spreche ich mit der Person ja oder nein.
Ja.
Und das ist das, was ich eigentlich meine. So diese Thema Fragen, die dir helfen bei der Entscheidung, spreche ich mit jemandem ja oder nein, sind auch in der Bewerbungsphase aus meiner Sicht sinnvoll, ob mit oder ohne Lebenslauf. Und das ist für mich trotzdem eine gute Candidate Experience. Weil wenn eine Frage davon ist, bist du bereit umzuziehen, weil wir arbeiten eben am Standort XY und du musst jeden Tag vor Ort, dann ist ein Abbruch an der Stelle völlig legitim. Weil wenn jemand sagt, ich komme aber nicht jeden Tag vor Ort, dann hilft dir nichts, wenn du diese Bewerbung schnell generiert hast.
Ja, voll.
Und das ist für mich eine gute Barriere in dem Sinne.
Wir reden hier im Podcast ja ständig über Struktur im Recruiting. Denn sind wir mal ehrlich, Interviews oder Assessment Center enden oft in endlosen Diskussionen, wer bei wem das beste Bauchgefühl hatte. Und genau hier kommt Aplysia ins Spiel. Die Software macht Schluss mit dem Chaos. Sie führt euch digital durch den Prozess und sorgt für valide, vergleichbare Ergebnisse. Direkt auf Knopfdruck. Das Produkt hat uns echt überzeugt, weil es in der Personalauswahl Ressourcen spart und den Prozess verbessert. Schaut es euch mal an auf aplysia.de www.recruiting.com/basics. Vielleicht sage ich jetzt was, wo alle Zuhörer sich denken, oh Mann, ist doch logisch, mache ich schon immer so. Aber das fiel mir gerade bei dem Beispiel Wohnort ein, ist auch zum Thema Gehalt zum Beispiel. Ja, wenn du einfach weißt, diese Bewerbung ist gehaltlich einfach 20.000 Euro weg von dem, was möglich ist. Ja, aber du findest die trotzdem toll, dann ruf an und sag, hey, wir sind mindestens 20.000 Euro weg von dem, was du dir vorstellst. Wir finden dich spannend, wir wollen dich trotzdem kennenlernen. Möchtest du auch oder möchtest du nicht? Ja, das ist einfach fair, ja, das vorab zu sagen, bevor man da in ein einstündiges Gespräch geht. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und ich weiß nicht, wie gesagt, ob ich jetzt irgendwas angesprochen habe, wo alle die Augen verdrehen oder ob es wirklich eine Neuigkeit ist.
Kein Fall. Das ist ja ganz eng verbunden mit dem Thema Motivation. Und wenn jemand nur über die Rahmenbedingungen als erstes spricht, ist er oder sie nicht motiviert, ist ja auch häufig dieser Schirm, der da liegt. Und das finde ich total ein Blödsinn. Klär die Rahmenbedingungen ganz am Anfang. Das ist auch Candidate Experience. Ja,
voll.
Klär die Rahmenbedingungen, passt das zueinander grundsätzlich und dann kannst du einsteigen, passt das fachlich, kompetenzseitig und sonstiges. Aber wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann kann die Person noch so gut passen. Wenn du ganz am Ende feststellst, der will ja gar nicht umziehen oder wir sind hier 60.000 Euro auseinander.
Ja,
was soll das? Das ist Zeitverschwendung. Das ist auch eine schlechte Candidate Experience. Auch wenn du bis dahin alles gut gemacht hast und schnell warst, wird die Person dann da sitzen und sagen, hä, jetzt bin ich hier durch und ihr zahlt mir so viel weniger als mein Gehaltswunsch. Ja. Was soll das? Also das ist, da kann man sich alles versauen am Ende.
Ich gehe noch einen ganz kurzen Schritt weiter, aber dann möchte ich gerne noch auf einen Punkt dann noch hinaus, bevor wir hier Schluss machen. Seid euch auch nicht zu schade, wenn ihr nach 10 Minuten im Gespräch merkt, das wird auf gar keinen Fall was, ja, aus welchen Gründen auch immer, dieses Gespräch zu beenden, ja, mit transparenter Erklärung, warum, ja. Auch das habe ich schon getan und habe mir dafür auch keinen Shitstorm oder sonst was eingefangen, ja, sondern seid euch dafür auch nicht zu schade, wenn ihr wirklich merkt, das wird auf gar keinen Fall in keiner Dimension dieser Welt funktionieren, dann brecht es ab und spart allen Beteiligten Zeit und Mühe. So viel dazu. Ich würde gerne noch auf den Punkt eingehen, dieses keine Hürden haben, ja, also dieses Bewerber müssen sich in den Gesprächen auch super wohl fühlen, ja, wir müssen den quasi den goldenen, den roten Teppich ausrollen, ja, und denen muss es super gut gehen und so weiter, weil die finden das toll. Muss ich leider sagen, nee, das ist nicht so. Also vielleicht denkt jeder auch mal an sich selber und fragt sich, wenn ich mich irgendwo bewerbe, will ich dann professionell ausgewählt werden oder will ich so wischiwaschi ausgewählt werden? Ja, was ist mir lieber? Also will ich lieber merken, hey, die nehmen ihren Job ernst, ihren Job, die Personalauswahl, oder machen die halt einen Münzwurf und finden mich ganz nice, weil ich irgendwie die gleiche Klamottenmarke anhatte an dem Tag, wo ich da war oder was auch immer. Das ist mir ein wichtiger Punkt. Es gibt dazu Erkenntnisse. Ja, ich kann die Studie, wie gesagt, nicht immer aus dem Hut zaubern, aber ich habe auf jeden Fall mal was gelesen, dass die Akzeptanz von strukturierten Auswahlverfahren viel, viel höher ist unter Bewerbenden, als wir das eigentlich immer alle denken. Ja, also alle denken immer, wenn du ein strukturiertes Interview machst, dann rennen die Leute in Scharen davon, ja, weil sie das nicht akzeptieren in ihrer Candidate Experience. Aber auch das ist Bullshit. Ja, der Schlüssel dafür ist wie immer transparente Kommunikation. Ja, ich muss den Bewerbenden natürlich am Anfang eines strukturierten Gesprächs erzählen, hey, wir machen jetzt ein strukturiertes Gespräch und wir machen das aus den und den und den Gründen. Ja, und dann ist die Akzeptanz auch da. Wenn du einfach das Gespräch startest und sagst, also Rückfragen gibt's keine, du musst jetzt eine Stunde lang Fragen beantworten, dann ist natürlich blöd. Ja, aber das wollte ich noch einmal ganz kurz beleuchten, Arthur. Ich bin sicher, du hast da auch noch deine 2 Cents dazu zu sagen.
Ja, ich würde gern beide Themen, also dieses Gespräch abbrechen, wenn man merkt, es passt nicht, und das, was du jetzt gerade sagst, miteinander verbinden, weil beides hat die Basis, dass du eine Struktur hast und weißt, was du suchst. Weil du kannst so ein Gespräch nur abbrechen, dass es nicht passt, wenn du genau weißt, was du suchst und warum es wichtig ist für die Rolle, weil du dann in dem Moment auch sagen kannst, ich würde das an der Stelle abbrechen. Ich merke gerade, dass deine Erfahrung mit dem und dem Thema aus meiner Sicht nicht komplett ausreichend. Ich habe leider nicht die Kapazitäten und Möglichkeiten, sehr lange jemandem was beizubringen in der Situation. Und deswegen geht's hier nicht weiter. Pass mal auf, geh mal in die Richtung und konzentriere dich mal auf das und das in den nächsten 1-2 Jahren, dann ist es definitiv was, was in der Zukunft passieren kann. Mhm. Und das Gleiche gilt auch für Struktur im Interview. Also ich habe noch nie ein strukturiertes Interview geführt und die Kandidatinnen haben danach gesagt, boah, das war mir jetzt aber ein bisschen zu formell. Weil das ist mir noch nie passiert, weil jeder Mensch, der beurteilt wird, und beurteilt werden wir in sehr vielen unterschiedlichen Situationen, möchte doch im Kern fair beurteilt werden, fair und objektiv. Und in 95% der Fälle in allen Rekrutierungen der Welt geht es weder fair noch objektiv zu und man merkt das.
Ja.
Bei einer Frage nach Stärken und Schwächen und fühl mich mal durch den CV, da weißt du selber, dass du manchmal die Frage gut beantwortest und manchmal nicht und gar nicht, weil du sie unterschiedlich beantwortest, sondern die Gegenseite, da merkst du sofort, oh, mag die das, was ich jetzt gerade gesagt habe oder nicht? Und bei der nächsten sagst du genau das Gleiche und da kommt das gut an. Da weißt du doch automatisch, wenn du 1 und 1 zusammenzählen kannst, dass es hier gar nicht darum ging, was du von dir gegeben hast, sondern wie du dabei gewirkt hast auf die andere Person, ob die dich mochte oder nicht. Weil das ist ja genau das. Und wenn dann jemand daherkommt und kompetenzbasierte Fragen mit klarer Struktur und wiederkehrenden Themen und auch dranbleibt und sagt, nee, erzähl mir mal genau, was die Situation war und was war genau deine Aufgabe, dann merkst du, oh krass, da interessiert sich jemand wirklich, wirklich für mich. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und letztes Wort dazu, das wird bei der Candidate Experience immer unter den Schirm Wertschätzung gelegt und gesagt, man muss nette, gute Gespräche führen, Kaffeeplausch und dann kommt man da positiv raus. Ich glaube, man muss sich einfach mal trauen, strukturierte Auswahl daran zu setzen, transparent zu sein und dann wird man ganz schnell feststellen, dass das alles viel, viel effektiver ist, weil die Person danach nicht nur vielleicht einen kurzen, schnellen Prozess hatte, sondern auch festgestellt hat und dir sagen wird, ich hatte das Gefühl, dass ihr genau wisst, was ihr sucht.
Ja.
Und ihr habt mich da sehr gut durchgeführt. Und ich kann verstehen, weil ich auch Feedback kriege jetzt gerade, weil das kannst du auch nur machen, wenn du Struktur hast,
ja,
warum ich in dem Moment nicht passe. Und danke, dass du mir mitgibst, woran ich vielleicht noch arbeiten kann. Und mehr Candidate Experience geht aus meiner Sicht nicht.
Voll. Ich hatte lustigerweise, ich muss das kurz erzählen, vor ein paar Wochen ein Interview. Wir haben ein neues System, was wir benutzen, eine neue App, die wir entwickelt haben, um strukturierte Gespräche zu führen und haben dementsprechend auch die Art, wie wir Fragen stellen, umgestellt. Und ich habe diese Fragen gestellt im Interview, dem Bewerber. Und der hat im Interview dann zu mir gesagt, nachdem ich die dritte oder vierte Frage gestellt habe, das sind die besten Fragen, die mir jemals in einem Interview bis jetzt gestellt wurden. Und es war für mich einfach der krasseste Moment ever mitten im Interview, dass ich mir denke, ja geil, sowas will ich hören. Ja. Und sowas ist direkte Wertschätzung von einem Kandidaten, der in einem strukturierten Interview sitzt. Musste ich kurz teilen.
Ja, perfekt, richtig gut. Also, wenn wir uns das Thema nochmal anschauen, Candidate Experience, was machst du morgen anders? Also aus meiner Sicht, fange bei deinem eigenen Prozess an. Das ist erstmal super langweilig, aber wenn du weißt, wie die Durchlaufzeiten sind in deinem Prozess, also wie lange ein Schritt zum nächsten dauert, dann kannst du das sehr, sehr transparent kommunizieren. Dafür ist es natürlich wichtig, Commitment aufgebaut zu haben. Da hilft aber das Gleiche. Wenn Klarheit da ist, ist auch dein Fachbereich dabei und sagst, ja, wir haben uns dann und dann Zeit genommen. Und durch Struktur, durch faire, objektive Auswahl schaffst du dir ein Grundgerüst bei den dreien, sodass du bei allem transparent sein kannst. Und das zahlt sofort auf deine Candidate Experience an. Da musst du nicht mal irgendwelche nette Touchpoints setzen und irgendwie gekünstelt wertschätzend sein. Das alleine in diesen absoluten basalen Themen schafft so viel Wertschätzung, dass der Fokus darauf sich lohnt.
Amen. Ich würde da jetzt nichts mehr hinzufügen, ausnahmsweise, weil es ein sehr schöner Abschluss war. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, denn wir haben es uns ja zur Aufgabe gemacht, die Bundesrepublik mindestens oder vielleicht die ganze Dachregion, je nachdem, wie weit unsere Hörerschaft geht, ja, in Sachen Bias aufzuklären und das möglichst in snackable Format, nämlich in maximal einer Minute, deswegen unsere Bias-Minute sozusagen. Und heute ist der Arthur dran und hat uns hoffentlich einen schönen Bias mitgebracht, den er uns ganz kurz erklären kann.
Sehr gerne. Ich erkläre heute einen meiner Lieblings-Bias. Wir haben uns noch nicht geeinigt, was die Mehrzahl ist. Und zwar der Confirmation Bias. Den finde ich deshalb so wichtig und tragend zu verstehen, weil er aus meiner Sicht in allen Auswahlverfahren immer mit dabei ist. Wir treffen über Menschen ein sehr, sehr schnelles Urteil und das häufig unbewusst. Und das Problem ist, wenn wir dieses Urteil treffen, gerade wenn wir ungeschult sind, also häufig auf der Fachbereichsseite, wir suchen in den Gesprächen, wir suchen in den Antworten, die wir hören, eine Bestätigung zu dem bereits getroffenen Urteil und hören dann nur noch das, was wir hören wollen. Also wenn wir jemanden vor uns haben, der uns einfach irgendwie unsympathisch ist, weil vielleicht mal 2 Minuten zu spät kam oder sonstiges, dann suchen wir in den Antworten, die wir hören, automatisch Indikatoren dafür, dass die Person grundsätzlich unzuverlässig ist, weil wir das Urteil Unzuverlässigkeit getroffen haben. Und deswegen ist dieser Confirmation Bias einfach nicht zu unterschätzen und jeder Einzelne sollte immer darüber nachdenken, wo treffe ich gerade ein Urteil und wo suche ich Informationen, um dieses zu bestätigen.